Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Heute mit einer ganz besonderen Gästin, und zwar Susanne Nickel. Sie bearbeitet genau die Schnittstelle zwischen Führung und Menschlichkeit, zwischen Wandel und innerer Haltung, und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr heute. Susanne ist Keynote-Speakerin, Autorin mehrerer erfolgreicher Bücher und eine der bekanntesten Stimmen, wenn es um Führung im Wandel, Generation Z und neue Arbeitswelten geht. Wir haben uns erstmals bei einem Vortrag kennengelernt, und was mich damals sofort beeindruckt hat, war ihre Klarheit, ihre Präsenz und die Tiefe, mit der sie über Führung spricht. In dieser Folge geht's nicht nur um Business und Bücher, sondern um den Menschen dahinter, um persönliche Erfahrungen, herausfordernde Lebensphasen, den Umgang mit Stress, Verantwortung und Veränderung. Und um die Frage, was Führung heute wirklich braucht, innen wie außen. Ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast
mit Marie und Markus Hörmann.
So, Susanne, servus, schön, dass du heute da bist. Mich freut es wirklich sehr. Ich sage das zwar oft bei der Anmoderation im Podcast, aber gerade bei deinem Terminkalender freut es mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast und die 4 Kilometer von Tegernsee hier nach Gmund auf dich genommen hast. Schön, dass du da bist. Danke dir.
Du, ich freue mich mega und ich finde es ja so cool, dass wir beide hier am Tegernsee sind. Also insofern toll, ganz toll.
Ja, und durften sie erst vor ein paar Wochen dann feststellen, gell, dass das tatsächlich so ist.
Absolut. Ja, ne, manchmal wohnt man fast nebeneinander und lernt sich dann ganz anders kennen.
Ja,
gell?
Und zwar in Starnberg.
Am Starnberger See.
Am Starnberger See haben wir lernen müssen, dass wir eigentlich 4 Kilometer auseinander sind.
Der Wahnsinn. Aber der Freddy hat es schon gesagt, du musst unbedingt den Markus kennenlernen. Und dann haben wir gesagt, okay, wer ist der Markus? Ja, der wohnt am Tegernsee.
Nein, ja, genau. Schön. Ja, super. Du und wirklich, du hast ja einen sehr gefüllten Terminkalender. Ich habe in der Vorbereitung, ich habe es im Vorgespräch auch schon gesagt, Buchautorin, Speakerin, Rechtsanwältin. Was du alles machst. Also du hast ja ganz, 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 ganz viele Themen, die du abdeckst. Das ist ja wirklich krass. Im TV bist du auch noch manchmal zu sehen. und du hast mir noch erzählt, du fängst jetzt sogar noch was Neues an, da kannst du ja gleich so ein bisschen drauf eingehen.
Ja.
Aber wer bist du denn erst einmal so abseits von Bühnen und juristischen Themen und Gen Z-Betreuung? Wer ist denn die Susanne?
Vielleicht erzähle ich eine kleine Geschichte. Als ich 9 Jahre alt war, also ich komme nicht aus dem schönen Tegernsee, sondern aus Ludwigshafen, das ist eine Arbeiterstadt, BASF, ja. Und als ich 9 Jahre alt war, bin ich mit meinen Freundinnen losgezogen und habe mir eine Ballettschule gesucht und habe zu meiner Mutter gesagt, ich will Tänzerin werden. So. Jetzt komme ich aus einer Arbeiterfamilie und da war Tanzen überhaupt nicht en vogue, also hat keiner getanzt, ja. Und ich habe das dann geschafft bis zu Pina Bausch. Also Pina Bausch war eine Koryphäe im klassischen Ballett, die hat ja den modernen Tanz weltweit bekannt gemacht. Und ich habe mir was in den Kopf gesetzt. Meine Mutter sagt, so war ich schon immer. Ich wollte was und bin losgezogen. Und egal, welche Mauer kommt, welche Wand kommt, wenn es mir wirklich wichtig war, habe ich das gemacht. Und ich glaube, das ist schon so eine Fähigkeit, die mich persönlich auszeichnet, dass wenn ich mir was wirklich wichtig ist, dass ich alles tue, um es zu erreichen. Da verbindet uns, glaube ich, auch was gemeinsam, ne? Das ist das eine, was ich sagen würde, dass ich das Durchhaltevermögen habe. Und das zweite ist, und ich glaube, deswegen stehe ich auch so für dieses Thema Veränderung, dass ich letztlich die gelebte Veränderung bin. Also von der Tänzerin bis zur Rechtsanwältin, Pressesprecherin, Speakerin, tausenderlei Zeug. Und dass es immer wieder Veränderungen in meinem Leben gab. Und nicht nur so kleine, sondern Tanz und Jura, wie geht das zusammen, kann man sich fragen. Also beides braucht Disziplin bis zu einem gewissen Grad, ja. Aber so, wie passt das jetzt zusammen, ne? So, und ich glaube, das ist was mich auszeichnet, dass ich immer wieder meine Komfortzone verlasse, um was Neues zu erreichen und dann halt auch wieder durchhalte. Das braucht's dann, ne? Weil nur mal so kurz einen kleinen Schritt gehen, reicht ja nicht. Das ist, glaube ich, so das. Also mein Mann, der wird auch sagen, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann ziehst du es durch. Manchmal auch zu seinem Leidwesen, ja. Und ich war dann alleinerziehend. Ich war mit 18 schon, bin ich schon Mama geworden. Also mein Sohn ist jetzt schon alt, ja, und hat selber schon Kinder. Und irgendwie hat mich das natürlich auch geprägt, gell? das Jurastudium mit Kind, dachte ich auch, das wäre wesentlich einfacher, bin auch durchgefallen durchs Examen. Also Scheitern gehört dazu, extremes Scheitern. Und wir reden ja immer über so heiter Scheitern, am Ende ist es ganz witzig, aber wenn du es erlebst, ne, wenn du 8 Semester studierst oder 10 Semester studierst und dann durchs Examen fällst, ist dann immer so lustig, weil du nicht weißt, hast du umsonst studiert, ich habe BAföG bekommen. Und ich glaube, das sind so alles die Dinge, die mich irgendwie dann insgesamt geprägt haben.
Ich finde ein ganz spannendes Thema, das du ansprichst, und das begleitet dir dann auch schon von Kindesbeinen an, weil also wir haben ja beide dann im Endeffekt diese Leistungssport-Thematik im Hintergrund, und jeder, der Ballett irgendwie nur ansatzweise mitbekommt, wo es da gehört, oder das ist Leistungssport, so Punkt. Und egal mit wem du sprichst, der aus dem Leistungssport kommt, die haben alle gelernt, mit Niederlagen auch umzugehen. Inwiefern hat dir dieses das dann schon vielleicht bei deinem Studium dann geholfen, dass du mit diesen Themen auch umgehen kannst?
Also Jura ist wirklich echt schwer, muss man sagen. Ich glaube, Jura und Medizin sind die schwersten Studiengänge, sagt man, ja. Ich habe natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, ja, alleinerziehend mit Kind, das kriege ich schon irgendwie hin. Ganz deppert bin ich nicht, ne? So halt, ja. Sehr leichtfertig, muss ich im Nachhinein sagen. Aber, und ich deswegen habe ich das auch gesagt, warum habe ich mich überhaupt für Jura entschieden? Weil ich dachte, ich brauche alleinerziehend irgendein Studium, wo ich danach halt arbeiten kann. Also es war mehr so verstandesgetrieben. Tanzen war total emotional. Das war meine Leidenschaft, aber mit Kind tanzen, das ging dann einfach auch nicht mehr richtig. Und dann kam halt Jura so. Und was hat mir geholfen, das durchzuziehen? Das war letztendlich wieder diese Disziplin, die ich vom Tanzen gelernt habe. Also ich glaube, als Hochleistungssportler, und da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht über seine Grenzen geht, ne? Das ist ja auch ganz oft, was dann passiert. Das liest man ja auch in der Presse sehr oft. Ich glaube, was dann schon hilft, wenn du dir was vornimmst, dass du die Disziplin aufwenden kannst, wirklich dein Ziel zu erreichen, ja. Und dass du auch mal über deine Grenzen gehst, wenn es nötig ist. Und man muss aber auch aufpassen, weil das ist auf der einen Seite eine ganz wichtige Qualität, dran zu bleiben, durchzuhalten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Qualität, die bedrohlich ist. Was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel einen Job gehabt, wo ich lange festgesteckt bin, sogar gemobbt wurde und dachte, ich muss nur mehr durchhalten, mich mehr anstrengen, das wird dann schon. Ja? Und ich habe da den Satz kreiert, steht deine Karriereleiter an der richtigen Wand? Also bist du da, wo du bist, richtig? Weil wenn es nicht richtig bist, dann kannst du dich anstrengen, so viel du willst, dann wirst du nie erfolgreich sein und es wird dich nie erfüllen. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist es auf der einen Seite wichtig, das Durchhaltevermögen zu haben, wo es sich wirklich rentiert, wo es Sinn macht, wo du sprühst, wo du brennst, wo du wirklich was erreichen willst. Aber auf der anderen Seite auch mit Achtsamkeit zu schauen, wo ist es denn eigentlich ungesund und wo ist es gar nicht mehr gut. Und das gut abzuwägen, ja.
War das so der erste Moment in deinem beruflichen Werdegang, wo du gemerkt hast, oh, schau mal her, nur mit harter Arbeit und nur mit, na, Hauptsache ich gefalle auch den anderen und dann wird es schon und die Hauptsache ich Arbeit hat. War das so das erste Mal, wo du gemerkt hast, du rennst irgendwie so gegen der Wand und kimmst irgendwie nicht weiter?
Ja. Also es war so, dieser Job damals hatte verschiedene Qualitäten. Auf der einen Seite war ich im Fernsehen als Pressesprecherin zu sehen und das hat mir sehr gut gelegen. Da kam ich auch gut an, aber es war trotzdem ein klassischer Juristenjob auf der anderen Seite und ich war nie so die klassische Juristin. Das war einfach, mich hat schon im Jurastudium die Psyche der Täter mehr interessiert als die Paragraphen, um ehrlich zu sein, weißt schon, ja. Und deswegen, glaube ich, war das so ein bisschen ambivalent. Ich habe zwar gut als Pressesprecherin im Fernsehen die Dinge einfach erklären können, aber ich war jetzt nicht die brillante Juristin, um irgendwelche Schriftsätze zu schreiben und so, ja. Und deswegen war das schon der Moment, wo ich gespürt habe, ich komme da auch an meine Grenzen, dachte mir aber, okay, komm, wenn du dich ordentlich anstrengst, dann wird das schon. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig auszuloten, wie weit streng ich mich an, weil gleich hinzuschmeißen ist sicherlich auch verkehrt, weil du musst ja erstmal spüren, passt das oder passt es nicht. Aber ich war dann fast 10 Jahre da und das war definitiv zu lang. Also deswegen weiß ich jetzt mit dieser bitteren Erfahrung, wo bin ich richtig und wo kann man halt auch aufblühen, wo kann man wirklich Nutzen stiften, weil wenn du dich nur anstrengst und merkst, du bist da gar nicht so richtig, dann bist du auch nicht gut letztendlich, ne? Und das war schon eine krasse Erfahrung, muss ich sagen. Und danach und vor allen Dingen auch mit Angst gespickt. Ich war da Ende 30, ja, um die 40. Oh Gott, habe ich mir gedacht, war immer noch Mutter, ja, und kann ich jemals einen Job wechseln? Gibt es da noch was für mich? Obwohl jetzt zurück, ich bin jetzt 58, ja, zurückdenken, denke ich mir, hey, ich war voll jung, ja. Aber viele um die 40 denken ja, ah, was geht jetzt noch? Oder um die 50 erlebe ich auch viele Menschen, die sich fragen, oh, was ist noch drin für mich? Ne? Und ich hatte schon große Ängste, aus diesem sicheren Unternehmen rauszugehen und zu sagen, oh, ich mache jetzt was anderes, weil ich habe ja die juristische Welt komplett verlassen, indem ich dann Coaching gemacht habe, einen Zweitstudiengang, Master of Arts in Mediation, Wirtschaftsmediation und systemisches Coaching. Das war ein komplett neuer Weg und das war schon mutig auf der einen Seite, aber es war zwangsläufig, weil ich hätte da, wenn ich da weiter geblieben wäre, wäre ich zugrunde gegangen letztendlich. Aber es waren schon intensive Erfahrungen, ja.
Das glaube ich da, weil du triffst ja auch sehr viele Menschen, ich schätze jetzt sogar mehr als wir und jetzt treffen wir schon früh, aber wir erleben das sehr, sehr, sehr häufig, dass Menschen genau da stecken, dass sie eigentlich wo sind, wo sie sich nicht wohlfühlen, aber sich nicht trauen, da, ich sage jetzt mal, auszubrechen. Vielleicht wissen sie noch gar nicht, was ist eigentlich das, was sie erfüllt, oder sie wissen es, aber sie trauen sie nicht. Wie hast du das am Ende dann geschafft, dass du gesagt hast, okay, bei aller Sicherheit in, oder vermeintlichen Sicherheit in dem Unternehmen, in dem du da warst. Also zwei Sachen interessieren mich besonders. Wie hast du rausgefunden, was die eigentlich erfüllt? Mhm. Und wie hast du gesagt, so Susanne, jetzt reden wir mal ehrlich miteinander. Wenn das so weitergeht, ich meine, da steht ja am Ende meistens nichts Gutes. Ne? Also da leidet meistens das Leben drunter, soziale Beziehungen, Gesundheit etc., wenn du das nur lang genug treibst.
Mhm. Ja, also das eine, was mich wirklich erfüllt, was machst du als Mensch, wenn du leistungsorientiert bist und ein krasses Ziel hast, du leistest noch mehr, ja, und du gehst eigentlich, ich dachte ja, ich muss noch besser werden, dann komme ich da irgendwie auch mit zurecht in dem Laden, ne, und habe mich eigentlich selbst verleugnet in dem Moment, meine eigenen Emotionen, war auch in dem Unternehmen ein Paradiesvogel, ich bin auch nicht die klassische Juristin und letztlich habe ich einfach nur noch funktioniert, ja, und habe mich überhaupt nicht mehr gespürt, aber wenn du nur noch funktionierst und dich gar nicht mehr spürst, spürst auch die anderen nicht. Ne? Ist doch klar. Und das hat dazu geführt, dass ich krank wurde. Mir ging es wirklich schlecht. Ich wurde krank, war dann zu Hause und habe dann, also der Change hat eigentlich geklopft, der hat gehämmert. Ja? Der wollte schon die Tür einschlagen. Der hat gesagt, hey Nickel, jetzt mach mal hin und guck mal, da bist falsch. Ja? Aber weißt du, du hältst ja, wir halten ja so oft fest an Dingen. Deswegen verstehe ich auch Menschen in Unternehmen so gut, die an irgendwas festhalten, was gewohnt ist. Weil lieber das alte Gewohnte, als quasi einen Schritt zu gehen, wo du überhaupt nicht weißt, wo geht's denn jetzt hin? Und das war die Entscheidung, die ich hatte. Ne? Und ich habe dann, gut, mein Sohn war dann damals schon fast erwachsen, der war noch in der Schule. Aber es war so, dass ich mir überlegt habe, okay, ich darf mich jetzt trauen, einen Schritt zu gehen. Und ich habe dann überlegt, was wäre denn ein guter Schritt? Der erste kleine Schritt, weil einen großen Schritt kannst du in so einer Situation auch gar nicht machen. Und dann habe ich habe mich immer schon mehr für Kommunikation interessiert, für Zwischenmenschliches. Also wenn ich im Fernsehen war als Pressesprecherin, ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich juristisch Dinge erklärt und die waren so kompliziert, das hat keiner verstanden. Juristen können ja sehr kompliziert sein, ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie schaffe ich es denn, dass die Leute auf dem Sofa mich verstehen? Und dann habe ich mir überlegt, naja, wenn es mein 9-jähriges Karpatenkind versteht, dann verstehen es alle. Also habe ich das runtergebrochen und bin wirklich in die Kommunikation Sender, Empfänger, was braucht der andere, weil wenn ich es verstehe, heißt ja nur lange nicht, dass der andere versteht. Und das fand ich schon immer total spannend, was Kommunikation bedeutet zwischen Menschen, weil im Jurastudium lernst du überhaupt nicht zu kommunizieren, du lernst eigentlich nur dich durchzusetzen letztlich, ja. Und das war dann sowas, wo ich gemerkt habe, boah, das wird mich so mehr interessieren. Und so kam es dann mit Coaching, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und das ist auch ein Ticken Selbsterfahrung. Das heißt, du gehst selber, guckst selber bei dir, was brauchst du? Und da bin ich wieder mit mir in Kontakt gekommen das erste Mal und habe gemerkt, dass ich mich verleugne, dass ich funktioniere. Und ich bin ja eine kreative Seele. Als eine Tänzerseele verlierst du nie, auch wenn ich jetzt nicht mehr tanzen kann. Ne? Aber das ist ja in einem drin, so eine Kreativität. Und irgendwie habe ich es dann zugelassen, mich wieder zu spüren und zu gucken, was könnte ich denn für kleine Schritte machen? Und immer wieder ausgelotet. Und so hat sich's dann am Ende weiterentwickelt. Mhm. Ja.
Dieses Gefühl, hast du das quasi wiederentdeckt, so nach dieser Zeit vom Tanzen, ist das so ein bisschen abhanden gekommen und dann hast du das quasi wieder ausgegraben?
Ja, man kann sagen, wie so ein Schatz letztendlich. Gell? Ja. Also das war so mit dem Jura. Wie gesagt, ich habe Jura sehr pragmatisch studiert, weil ich dachte, da findest du einen Job, das ist safe. Ist es ja irgendwo auch, ne? Nur ob du dann zufrieden bist, ist die Frage. Gell? Und habe das unterschätzt, dass man sich dabei dann selber aufgibt, wenn man was macht, was einem eigentlich gar nicht wirklich sinnvoll erscheint. Es gibt, also ich will jetzt nicht sagen, dass Jura generell nicht sinnvoll ist. Du kannst als Anwalt, als Jurist tolle Dinge machen, aber es war für mich nicht das, was mich erfüllt hat. Ne? Und sich dann wirklich zu trauen, und ich sag meinen Coaching-Klienten auch, sei Schatzjäger, guck, wo deine Schätze sind, ne? Bei dir, in dir drinne. Und manchmal sind die total versteckt, manchmal muss man ein bisschen tiefer graben und manchmal tut's auch erstmal weh. Ne? Das tut richtig weh, ja? Wenn du merkst, boah, du hast jetzt 10 Jahre in einem Laden verbracht, da hätten 2 auch gereicht, das tut weh, weil du denkst, bist du eigentlich deppert, ja? Und dieses Schatzjäger sein, dass man wirklich auf sich schaut, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich setze mich hin und schaue nur auf mich und alles andere ist egal, das meine ich damit nicht, aber schon so eine gewisse Achtsamkeit und so überlegen, wo kann ich wirklich Nutzen stiften, weil meistens ist ja das, wo du gut bist, das, wo du auch der Gesellschaft was geben kannst. Ne? Und ich habe jetzt letzte Woche einen Vortrag gehabt, wo ich die Geschichte auch erzählt habe. Es ging um das Thema Change. Die Leute sind alle ausgechanged, haben keinen Bock mehr auf Change. Ja. Und dass es manchmal ein Change von außen braucht, so war es ja bei mir auch, um mich zu verändern. Ne? Weil ich wollte den Change ja gar nicht. Und dass die Leute merken, hey, es lohnt sich zu gucken, was brauche ich, was ist wirklich wichtig und welchen Schritt kann ich gehen. Und da kann ich nur jeden ermutigen, bei sich zu suchen und zu gucken. Weil wenn ich jetzt auf der Bühne stehe zum Beispiel und ich bin so dankbar, dass ich das als Beruf, als Berufung ausüben darf, weil ich Menschen damit inspirieren kann. Bestimmt auch nicht jeden, aber ich kriege manchmal E-Mails 5 Jahre später, wo die Leute schreiben, boah, sie haben mein Leben verändert, Frau Nickel, mit diesem einen Satz, ja. Oh. Also, und das passiert nicht immer, ne? Aber es ist so, da kriege ich Gänsehaut und da freue ich mich, dass ich sowas tun darf, weißt du? Und das, dafür lohnt sich, glaube ich, schon seine Schätze zu suchen. Und ich glaube, in jedem schlummern solche Schätze, ja.
Ja. Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments. Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium, investieren in reale Werte. Werbung Ende.
Das hat ja früher auch damit zu tun, dass du in gewisser Art und Weise einfach auch wieder deine Werte lebst, eine gewisse Haltung hast, die du vorher vielleicht eben, wie du hast gesagt, verleugnet hast in gewisser Art und Weise. Was ist dein Gefühl? Warum begeben sich Menschen da rein und haben erstens vielleicht gar nicht den Zugriff zu sich selber? Weil das ist ja oft das Problem, dass ich irgendwo lande, wo ich vielleicht mich am Ende gar nicht wohlfühle. Oder wenn sich Dinge eben im Leben verändern, was ja auch eine völlig normale Geschichte ist, aber diesen Zugang, diesen Zugriff zu sich selber da gar nicht haben. Wie darfst du Menschen empfehlen, das wieder zu bekommen, wenn sie es schon verloren haben?
Also der einzige Weg meines Erachtens, und das ist jetzt auch ein bisschen Psychologie, ist, wieder auf sich auch in die Emotion zu gehen. Ne? Also wir sind im Kopf alle relativ gut, wir wissen im Kopf alle, was zu tun ist. Ne? Ja. So, aber wir sagen ja auch, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und das Tun kommt mit der Emotion. Also wenn ich emotional aufgeladen bin, wenn mich was begeistert, dann schaffe ich es viel leichter, was umzusetzen, als wenn ich nur vom Kopf her sage, man müsste mal auf gut Deutsch. Ja. Und ich glaube, der einzige Weg, und das ist auch der Weg, den ich im Coaching nutze, bei den Menschen, die zu mir kommen, in die Emotion zu gehen. Meistens ist es so, das hört sich jetzt vielleicht nicht so schick an, ja, aber meistens ist es so, dass irgendein Schmerz auf einen wartet in einen drinne und wenn du den überwindest und wenn du den nochmal fühlst, dann kannst du den Schritt gehen. Bei mir war es so, ich habe mich angepasst, das ist meine Geschichte gewesen in der Familie, ich habe eine schlimme Familiengeschichte mit einem Suizid und so weiter und da lernst du halt Bewältigungsstrategien, um damit umzugehen. Und es muss jetzt nicht jeder einen Suizid haben, aber wir haben ja alle unser Backerl zu tragen, ja. Und diesen Schmerz zu verleugnen und zu funktionieren, bringt dich halt immer weiter von dir weg. Aber wenn du hinschaust und guckst, hey, okay, das ist jetzt meine Altlast, ich gehe jetzt damit um und ich schaffe es, wieder ein gutes Gefühl für mich dazu, mit mir zu finden, dann kann ich sehr, sehr viel erreichen. Und ich glaube, dass wir viel zu sehr verstandesorientiert vorgehen. In der Führung, ja, mit Menschen, gelingende Beziehungen bedeutet nicht, dass ich jemand kognitiv folge, sondern dass ich auch hier eine Beziehungsebene aufbaue, dass ich wertschätzend bin, dass ich gucke, was hat der für Ressourcen, was ist dessen Leidenschaft, wo kann ich da was rauskitzeln, ne? Das sind ganz viele Emotionen. Und wenn ich nicht gewohnt bin, da reinzugehen, dann blocke ich ab. Ich arbeite ja viel mit Steuerberatern, mit Anwälten, ne? Weil ich selber Anwältin bin und weiß, da gibt's halt schon sehr viel kognitive Menschen, die sehr strikt sind. Und die brauchen das letztendlich, weil denen geht's dann viel besser anschließend.
Ich würde gerne noch die Kurve kriegen, wie du quasi von Ende Juristerei quasi neue Coaching-Ausbildungen. Wie ist denn weitergegangen?
Ja, also dann habe ich mir erst gedacht, ja, ich bin der beste Coach der Welt, super, alle Klienten kommen, keiner kam, ja. Ich habe dann angefangen.
Haben die nicht einfach klingelt und haben gesagt, schön, dass du da bist.
Nicht. Mein Gott, so einfach war es nicht, nein. Da war ich dann Anfang 40 und ich habe dann überlegt, okay, wo kann ich erste Coaching-Erfahrung sammeln, weil wie willst du denn, gut, ich war auch Führungskraft und so, aber wie willst du denn ein Business aufbauen, in dem du keine Erfahrung hast? Irgendwie brauchst du ja ein bisschen Erfahrung am Anfang. Und ich habe dann für die Arbeitsagentur gearbeitet, habe Menschen gecoacht, die Frauen in erster Linie bedingt durch ihre Kinder, damals hieß es Hartz IV, jetzt heißt es Bürgergeld, gekommen sind, weil ich selber alleinerziehend war. Ich hatte auch mal einen Monat Hartz IV bekommen zwischen Studium und ersten Beruf, weil ich eben Mutter war und das problematisch war. Die habe ich gecoacht, dass sie wieder in den Job zurückgehen. Das waren so die, da habe ich ganz wenig Geld nur bekommen, aber das waren so die ersten Erfahrungen, wo ich auch gemerkt habe, nicht jeder will arbeiten, nicht jeder nimmt es auf sich, nicht jedem ist es wichtig und was ich teilweise auch gar nicht verstehen konnte, aber es war für mich total wichtig, diese Haltung zu entwickeln, okay, ich kann da helfen, wo der andere die Hilfe zulässt letztendlich, ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich brauche noch mehr Erfahrung. Also das war jetzt gut und dann habe ich in einem im Franklin Covey Institut, das ist ein Leadership Institut, angefangen und war da als Beraterin tätig. Dann war ich bei der Haufer Akademie. Die Haufer Akademie ist ein großer Trainingsanbieter. War da im Consulting, im HR Management, habe das geleitet. Dann haben wir ganz viele Projekte gemacht, Führungskräftetrainings, Entwicklungsprogramme, die habe ich selber auch ausgeführt und teilweise konzipiert, teilweise über externe Trainer. Und da ist dann meine Erfahrung immer stärker und stärker geworden. Und dann war eine Begegnung am Flughafen in Paderborn, ein Mensch, der mich 15 Jahre vorher gecoacht hatte, der sagte mir dann, der Michael Rosset, Susanne, du musst Speaker werden. Und dann sage ich, was ist denn das? Ist das ein Beruf? Ja, natürlich, du gehörst auf die Bühne. Und ich so, okay, was meint er denn? Naja, und dann habe ich mich da ein bisschen erkundigt und habe gesehen, das kann man auch lernen. Ich habe schon Vorträge gehalten, aber juristische Vorträge, die waren meistens sehr langweilig und so betreutes Lesen, wenn du weißt, was ich meine. Du liest die Folien ab, die da stehen, ja, genau. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich hatte damals einen Chef bei der Haufer Akademie, der hat immer so tolle Reden gehalten und der war der Thorsten Mittlingmeier, der war ein totales Vorbild für mich. Und ich dachte mir, boah, wie locker der das macht. Und ich war immer völlig verklemmt und gehemmt, ja. So, obwohl ich eigentlich schon ein loses Mundwerk habe, aber so in der Öffentlichkeit reden, das war nicht meins. Und dann wollte ich das lernen. Dann habe ich die Speaker-Ausbildung gemacht, ein Jahr lang bei der German Speakers Association und habe da den Preis für die beste Keynote gewonnen. Wieder ehrgeizig durchgezogen, ja. Wobei, das kannst du nicht planen, da gehören viele Faktoren dazu. Und das hat mir dann quasi meine Karriere als Speaker eröffnet. Dann kam ich zu Speakers Excellence, zu anderen Agenturen und das ist jetzt über 10 Jahre her. Und seitdem ist das Repertoire eben Trainings, Coachings und eben die Vorträge, die ich halte. Genau.
Zusätzlich hast du auch noch ein paar Bücher geschrieben.
Ah ja, ein bisschen geschrieben habe ich auch noch, genau. Ja, weil ich irgendwie dachte, okay, wenn ich jetzt einen Vortrag zu einem Thema halte, was unterstützt meine Reputation, wenn ich ein Buch dazu schreibe. Ja. Ja. Und so habe ich versucht, zu den Themen Change Management, Agilität, Führen auf Distanz, das war in der Corona-Pandemie, wo alle daheim hockten, ne, habe ich immer wieder, teils alleine, teils mit geschätzten Kollegen, Bücher geschrieben, die so am Zahn der Zeit sind. Also ich glaube, was ich eben durch meine Anpassungsfähigkeit und durch meine Changeability, wenn man so sagen will, gut kann, ist, mich auf unterschiedliche Situationen einstellen und zu merken, das könnte ein Thema sein. Also auch die Generation Z, ne, das war ja auch sowas, was ich gar nicht so geplant hatte und wo ich gemerkt habe, boah, das ist ein Trendthema. Dann kam ein Literaturagent auf mich zu und dann habe ich dieses Buch geschrieben, was da sogar Spiegel-Bestseller wurde, was mein erstes Buch, was Bestseller wurde, wo ich auch völlig, völlig überrascht war, ja. Und also ich habe immer so die äußeren Ideen oder die äußeren Möglichkeiten so versucht, so aufzunehmen und dann strategisch was draus zu machen. Ich glaube, das kann ich ganz gut. Ja, dass ich immer wieder am Zahn der Zeit, als Corona war, war ich die Erste, die für 5.000 Euro Studiotechnik gekauft hat von den Speakern. Mhm. Die haben alle daheim gewartet und gedacht, ja, in 2 Monaten verbürstet sich das. Ne? Meine Speaker-Agentur, ich habe sofort ein Kit gemacht zum Thema Veränderung, Krise, wie gehen wir damit um? Weil Krise und Change hängt ja sehr nah zusammen. Klar, ja. Die haben mich angeboten, ich hatte, glaube ich, 70 Keynotes in dem Jahr online, also nur online. Ne? Mhm. Also das heißt, ich bin da schon sehr flexibel und anpassungsfähig, was Äußerlichkeiten, was äußere Strömungen betrifft. Und das ist dann ein ganz guter Indikator auch für Erfolg. Ja.
Ich finde, das merkt man aber, ich durfte dir ja zuhören bei deinem Vortrag im Oktober am Starnberg. Man merkt es. Also, dass du am Zahn der Zeit bist, wie du es gerade vorher gesagt hast. Und das, glaube ich, ist ja gerade in diesem Thema, jetzt auch wenn wir mal zum Thema Führung gehen, Change, Krisen, ne? Also haben wir ja gerade en masse momentan in der Wirtschaft. Mhm. Das bringt ja nicht jeder mit. Mhm. Also ich glaube, das ist ja ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass man wirklich da up-to-date am Zahn der Zeit bleibt, weil das ist ja genau das, was den Menschen umtreibt. Mhm. Also egal, ob jetzt in der Führung oder wo auch immer. Mhm. Aber gerade dieses Thema Führung interessiert mir jetzt einmal. Dieses Thema so Führung, Neudenken, ne, warum zum Beispiel alte Methoden halt irgendwie schlecht funktionieren jetzt momentan. Wie bist du dazu eingestellt?
Also das ist ein Herzensthema auch von mir. Wie führen wir? Und manchmal ist es auch so, denke ich mir, wir müssen gar nichts so total neu erfinden, sondern die Dinge einfach mal machen, ne, die wir eigentlich schon Jahre predigen. Und wenn wir jetzt gerade die jungen Menschen nehmen am Arbeitsmarkt, die Generation Z, also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen, die im Krisenmodus aufgewachsen sind, Lockdown in der Schule, im Studium, ne, also die ganz anders groß geworden sind als ich zum Beispiel, als du auch, ja, die vielleicht diese Resilienz, die wir schon haben aufbauen können, noch gar nicht aufgebaut haben, weil sie in jungen Jahren so viel krasse Dinge erlebt haben. Und die natürlich auch gemerkt haben, ach, ihre Eltern, das sind ja die, also ich bin teilweise Eltern der Generation Z, also die Generation X oder die Babyboomer, die jetzt auch in Rente gehen, die kriegen die Wertschätzung gar nicht, die sie verdient hätten. Die kriegen noch eine Rente, sie kriegen vielleicht gar keine mehr. Also das heißt, da verändert sich ganz viel, gerade in der Haltung von Mitarbeitern. Und wichtig ist, wenn du jemand wirklich abholen willst, musst du auch emotional führen. Mhm. Ja, das heißt, natürlich sind Zahlen, Daten, Fakten wichtig, total. Die Menschen müssen verstehen, warum sie was tun sollen, absolut richtig. Und natürlich lebt ein Unternehmen von Zahlen, Daten, Fakten, weil wir sind alle keine Wohltätigkeitsorganisation, ja, logisch. Aber dass Menschen das tun, dass sie was mit Begeisterung tun, dass sie mitmachen, braucht einen gewissen emotionalen Kontext, nenne ich es jetzt mal. Und das wird viel zu selten genutzt. Und junge Menschen zum Beispiel, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, die sagen, ich will kein Chef, sondern ein Coach. Was macht denn ein Coach? Ein Coach geht genau da rein, in deine Ressourcen, in deine Emotionen. Ne? Wenn mich was begeistert, ist das eine Emotion. Wenn ich zu jemandem Vertrauen habe, Vertrauen ist nichts Kognitives, das baust du emotional auf. Ja? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Führungskräfte das noch mehr lernen, weil die ganzen Sachen, Zahlen, Daten, Fakten, du kannst heute über ChatGPT und andere KIs, kannst du alles irgendwie rauskriegen. Aber dieses Emotionale, dieses Abholen, dieses auf den Menschen zugehen, das heißt jetzt nicht nur den zu pimpern, sondern auch zu sagen, hey, da ist eine Grenze, wir brauchen jetzt das und das, aber genau das. Und das ist der Punkt, dass wir das eben in der neuen Welt noch mehr brauchen, dass wir Führungskräfte brauchen, die auch mit Coaching-Techniken umgehen können, die vielleicht auch selber so ein bisschen Mini-Psychologen sind, weil sie wissen, wenn ich das tue, kann das die und die Wirkung haben, die Reflexionskompetenz haben und die nicht nur so die alten brüllenden Chefs, die sagen, denken, es ist mir irgendwie alles wurscht, tun sie es oder tun sie es nicht, ich sag an und egal was, ja, das ist längst vorbei. Aber manchmal erlebe ich es schon so, dass noch geführt wird wie vor 10 Jahren. Und ich denke, die Unternehmen, die erkennen, dass da ein Shift möglich wäre, sind erstens mal viel attraktiver für junge Leute und Ältere profitieren natürlich genauso davon. Und das ist, denke ich, was ganz, ganz wichtig ist in Zukunft. Ja.
Das ist ganz spannend, ich habe mir eben aufgeschrieben, was aus deiner Sicht in der Führung immer nur extrem unterschätzt wird. Ich glaube, du hast die Punkte jetzt eh schon vollgas gebracht, die uns quasi im Endeffekt ja ständig treffen, wenn wir, egal wo wir sind, ne, ja, gerade in unserem gemeinsamen Netzwerk reden wir ja sehr viel über Führung und es kommt immer wieder auf selber raus. Ich finde das unglaublich spannend, weil du es auch angesprochen hast, gerade dieses Thema Selbstreflexion und emotionale Kompetenz und eher dieses Thema Coach sein, das setzt ja aber auch in gewisser Art und Weise voraus, dass sich eine Führungsperson auch grundsätzlich mal für sein Gegenüber interessieren sollte.
Das ist die erste Voraussetzung, absolut, ja.
Und dieses Thema, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Hineinversetzen in andere und zu verstehen, so warum kann der gerade performen, warum kann er es nicht, kann ja ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe haben. Ich habe das Gefühl, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, an den wir noch kommen dürfen, dass es eben halt nicht über Zahlen, Daten, Fakten funktioniert, sondern wirklich auch über die Personen, die wir direkt ansprechen können.
Ja, ja, und was mir auch jetzt noch wichtig ist, nicht, dass jetzt deine Zuhörer oder unsere Zuhörer denken, ja, ja, du musst nur ein bisschen coachen, dann ist alles gut, ne? Sondern was natürlich schon wichtig ist, alles zu seiner Zeit, ne? Also wenn wir eine Krise haben, ja, wenn die Hütte brennt, nenne ich es jetzt mal, dann fange ich nicht das Coachen an. Dann sage ich nicht, wer möchte den gelben Schlauch nehmen, wer ist für die Wasserqualität zuständig, wer hat Interesse jetzt zu löschen? Nein, ne? Dann sage ich, gibt es eine Ansage, eine klare. Aber danach kann man reflektieren, okay, wie hat unser Team funktioniert, wer hat was gemacht, wer war wo in seiner Stärke. Da kann ich dann coachen. Also das heißt, es kommt immer darauf an, geht es um die Entwicklungsführung, also geht es darum, Menschen zu entwickeln. Da ist Coaching ein sehr gutes Instrument, ein sehr gutes Führungsinstrument. Wenn ich eine Krise habe, wenn was schnell gehen muss, wenn die Hütte brennt, auch während einer OP willst du nicht, dass der Chefarzt coacht. Ja? Da willst du gerade operiert werden, fertig. Ja? Das ist Krisenmodus, ja. Da muss es funktionieren. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch zu unterscheiden. Aber dieser Aspekt der Entwicklung. Menschen und gerade Junge, die wollen entwickelt werden, die wollen auch Eigenverantwortung haben, aber die müssen dahin entwickelt werden. Und mir sagen ganz viele Unternehmen letzte Woche zweimal, unsere Leute sollen mehr in die Eigenverantwortung. Wir haben so viel Change, die sollen doch mal in die Eigenverantwortung. Da sage ich, geben Sie genug Orientierung. Weil die Mitarbeiter sagen zu mir, wir brauchen Orientierung. Ja? Und was ist das verbindende Element? Klarheit.
Ja. Klarheit in der Kommunikation.
Klarheit, ja. Da sagen die, mach mal. Und mach mal heißt jetzt nicht zwingend, ich weiß, was zu tun ist. Da muss ich halt nachfragen. Ne? Also das heißt, das ist so ein Geben und Nehmen. Das eine eben die Eigenverantwortung. Klar wollen wir Leute, die eigenverantwortlich handeln, aber wir brauchen auch Orientierung, um das zu tun. Und wir brauchen vor allen Dingen Klarheit über das Ziel, über den Weg, über die Möglichkeiten. Klarheit über die Verantwortung, ne? Und nur dann kann ich auch in die Eigenverantwortung gehen, weil wenn ich jahrelang im Chef hinterhergelaufen bin wie ein Lemming, der mir gesagt hat, was zu tun ist und plötzlich sagt er, jetzt mach mal, geh mal in die Eigenverantwortung, das ist nicht so schnippmäßig geändert, ne? Und ich glaube, da braucht's eben gewisses Training, gewisses Coaching und auch Mitarbeiter, die offen dafür sind. Vielleicht ist auch nicht jeder dafür geeignet, muss man auch mal sagen. Ja. Ne? Vielleicht will das auch nicht jeder. Aber auch da muss ich wissen, wie ticken meine Leute, wen kann ich wohin bringen und wo ist eine Grenze erreicht.
Ja, ja, und wo ist er vielleicht gut besetzt, wo ist er nicht so gut besetzt. Und dann, das, was du gesagt hast, jetzt auch das Segeln durch einen Sturm. Ne? Also ich kann es jetzt vom Segeln auch ganz kurz sagen, ist vielleicht auch ein ganz kurzes Beispiel. Ne? Solange das Wetter gut ist, solange es entspannt ist, kannst du einen relativ entspannten Umgang haben, kann dir der Skipper ja erzählen, so wie läuft das, ne? Kann dir ans Steuer lassen, wenn jetzt da 5 Meter Wellen hast und mal Sturm, dann sollte der hier gehen, dann werden halt die Ansagen vielleicht mal rough. Ja. Aber das hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Wenn ich Ziele kommuniziere oder Situationen kommuniziere und auch die Leute aufkläre, warum das gerade so läuft, sie mitnehmen, und dann halt aber situationsbedingt eben den Umgang halt, die Pflege, je nachdem, wo wir gerade sind, glaube ich, wird die Akzeptanz auch größer.
Mhm. Mich fragen dann auch schon mal Führungskräfte, ja, was ist, wenn ich nicht weiß, was der nächste Schritt ist, was ja auch schon mal, ne? Unternehmen haben unsichere Zeiten, vielleicht weiß ich nur die nächsten 2-3 Monate und danach weiß ich nicht, was daraus wird. Und das ist ein Problem, ne? Was ist, wenn ich selber nicht weiß? Ja, was mache ich dann? Was machen die meisten, wenn sie selber nicht wissen? Sie machen nichts. Und das ist der Fehler. Weil dann verlierst du deine Leute. Wenn du das Gefühl hast, die Führungskräfte stehen sich so aus der Affäre, weil sie es nicht sagen können, weil es ihnen unangenehm ist, dass sie nichts sagen können, die meinen es gar nicht böse. Ja. Aber da verlierst du deine Leute. Wie gewinnst du sie, wenn du dich vor die hinstellst und sagst, so, passt auf, wir haben gerade eine schwierige Situation. Ich kann euch sagen, die nächsten 3 Monate werden so aussehen. Danach weiß ich nicht, was passiert. Ich bitte euch, das so zu akzeptieren. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich. Das schafft Vertrauen. Ja, also da ist wieder Kommunikation und Klarheit. Klarheit, wo ich sie geben kann, wo ich sie nicht geben kann, sage ich es aber auch dazu. Und dann sind die Menschen in der Regel bereit zu folgen. Ja.
Ist da immer nur ein Thema von vermeintlich Schwäche, wenn ich mich so ausdrücke?
Ich glaube, es ist für viele unangenehm, nicht handeln zu können, nicht stark zu sein, nicht zu wissen, wo es lang geht. Und das ist ja wieder der Punkt, wenn ich jetzt sage, bis da und dahin weiß ich es, alles Weitere weiß ich auch nicht, da zeige ich mich ja fast ein bisschen nackig. Mhm. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
also
klar.
So, und das wollen auch viele nicht. Da bin ich nahbar, so könnte man es jetzt sagen. Ne? Bin ich nahbar, weil ich selber sage, was ich weiß und was ich nicht weiß. Und viele sagen dann lieber, ich sage gar nichts. Ne? Wenn viele Leute Fehler machen, habe ich keinen Fehler gemacht, das war halt nur ein blödes Versehen. Dabei gewinnst du die Leute viel mehr, wenn du zugibst, dass du auch einen Fehler machst, weil es normal ist, wenn man einen Fehler macht. Ne? Also da, glaube ich, kann man unsere Haltung noch einiges verändern, ehrlich gesagt. Ja. Und dass die Führungskräfte das auch dürfen, dass sie sehen, es bringt dann eher Nutzen. Ich glaube, das müssen die auch verstehen. Ne?
Ja, also wie du gesagt hast, ne, es schafft halt auch Vertrauen.
Ja.
Und Klarheit.
Ja, Vertrauen und Klarheit, das ist das, warum die Leute dir folgen und sich wirklich ihr Bestes auch geben. Ne? Ja.
Wie wichtig siehst du denn dabei das Auftreten einer Führungskraft? Weil wenn ich es jetzt vergleiche zu dem, was du machst, ich darf da gern gleich drauf eingehen, so wie du coachst mit einer Führungskraft. Aber das andere, wenn jetzt eine Führungskraft, was ich nicht, von seinem Team mehr Agilität fordert, und selber aber, jetzt sage ich jetzt mal auf gut Bayerisch, selber daherkriegt, wie ein Schluck Wasser in der Kurve, wie wichtig siehst du das? Also dass die Führungskraft das auch vorlebt, was sie einfordert?
Absolut wichtig, ja. Also Führungskräfte sind Role Models, sind Vorbilder für ihre Leute. Und das kannst du auch in jedem Unternehmen sehen. Also ich war einmal Gastredner in einer großen Krankenkasse. Die hatten irgendwie eine Veranstaltung, ging es auch um neue Führung, um Fehlerkultur ging es. Ja, ist ja auch immer so ein schöner Begriff. Und dann war es so, die sollten jonglieren lernen mit 3 Bällen. Und das ist ja in der Regel, wenn du es noch nie gemacht hast, fliegt dir ein Ball runter, normal. Mhm. Ja. So, dann gab es ein Filmteam, die haben gefilmt für die zu Hause waren, die es nicht mitmachen konnten. Der Vorstand stand in der ersten Reihe, ich stand hinter ihm, weil ich danach meinen Auftritt hatte. Da war so ein Jonglierlehrer, der hat uns das gezeigt, was passiert beim Vorstand. Ball fällt runter, ganz normal. Filmteam kommt rum, will ihn dabei filmen, wie er den Ball verliert. Und der sagt, stopp, mich bitte nicht filmen.
Mhm.
So, die ganze Fehlerkultur kannst du vergessen.
Mhm.
Ne? Also ich habe es gehört, viele nicht, aber du weißt die Haltung dahinter. Ja. Ne? Und was wäre passiert, wenn er sich jetzt hätte filmen lassen?
Hätte vielleicht nur gelacht dabei.
Er hätte gelacht dabei und die Leute hätten gesehen, hey, das ist ein Mensch,
der
lässt auch einen Ball fallen, der lernt es genau wie wir. Ne? Der ist nicht perfekt. Ja? Mhm. Und Fehlerkultur heißt ja nicht, dass du keine Fehler machen sollst. Eine Fehlerkultur entwickeln bedeutet ja, bei Dingen, die neu sind, Mut zu haben, Fehler zu machen. Wenn du Fehler machst bei alten Prozessen, ist es eher ungünstig. Das sollte nicht passieren. Aber wenn wir neue Dinge ausprobieren, wenn wir innovativ sein wollen, wie zum Beispiel jonglieren mit 3 Bällen, ist was Neues, natürlich machst du Fehler. Und deswegen glaube ich, dass die Kultur, du kannst so viel über Fehlerkultur reden, wie du willst, wenn du es nicht vorlebst, wird es nicht funktionieren. Und die Führungskräfte sind totale Vorbilder, meiner Meinung nach. Ja. Das ist auch eine schwere Aufgabe, ist auch nicht einfach, ne?
Ja, klar. Ja, es ist ja auf sämtlichen Ebenen. Ne? Das spielt, die Gesundheit spielt eine Rolle, es spielt die Wirkung eine Rolle, das Auftreten, selbst die Kleidung.
Ja.
Ne? Also, und dann haben wir noch gar nicht von Führungskompetenzen gesprochen.
Ja.
Aber das interessiert mich jetzt wirklich mal sehr. Du arbeitest ja sehr viel mit Top-Führungskräften auch zusammen. Wenn die jetzt zu dir kommen, wie gehst du daran?
Ja, also die kommen mit unterschiedlichen Themen. Ja. Zum Beispiel kann ich jetzt von einer Klientin erzählen, die war im Top-Management in einem Versicherungskonzern und war Top-Frau, ja, und die hat einfach letztendlich zu viel gearbeitet. Also wir haben ja alle viel zu tun und die war sehr leistungsorientiert, hat zu wenig delegiert, hat zu viel für andere gemacht, als Beispiel. Ja. Und die konnte es aber nicht ändern. Und die war kurz vorm Burnout, als sie zu mir kam. Ja. So. Und wie gehe ich mit sowas zum Beispiel um oder wie coache ich? Also das Coaching am See bedeutet, dass sich die Leute ganz bewusst dafür entscheiden, 2 Tage aus ihrem Alltag rauszugehen. Die wohnen hier in einem Hotel und nehmen sich wirklich die Zeit für sich. Das ist schon mal der erste Schritt, zu sagen, jetzt bin ich wichtig. Ne? Egal, ob es jetzt um das Thema geht, andere wollen eine strategische Unternehmensentwicklung machen, andere wollen sich positionieren im Marketing, also es kann ganz, aber bei ihr war es jetzt eben das so. Und was passiert dann? Die kommen hierher, wir gehen am ersten Abend treffen wir uns, bevor das Coaching losgeht, zum Essen, damit ich die Leute schon so ein bisschen kennenlerne, dass der Vertrauensfaktor schon da ist. Am nächsten Tag geht's dann los, die kommen dann zu mir und meine Räume sind direkt am See. Also das heißt, meistens ist es schon so, wenn die Leute reinkommen, sind sie völlig geflasht, weil sie aufs Wasser gucken und der See hat schon eine Kraft einfach. Mhm. Ja, also ich glaube, dass das Coaching von mir und die Kraft vom See bei den Leuten schon total viel bewirkt. So. Und viele sagen dann so, boah, das ist ja gigantisch. Also der erste Klient, der da war vor einem Jahr, als ich angefangen habe mit den Räumen hier, vorher war ich in München, der hat gesagt, meine Transformation beginnt jetzt schon. Ja. Da sage ich, ja super. Ja, so. Und bei ihr war es eben so, sie kam und gehe ich ins Gespräch und frage erstmal ganz viele, ich bin ja systemischer Coach und arbeite auch mit systemischen Aufstellungen, frage ich ganz viele Dinge erstmal ab, was wollen sie erreichen, verschiedene Fragen. Und dann ist es meistens so, dass ich nach 5 Minuten, wenn jemand redet, oder 10 Minuten spüre, wo der Haken hängt. Also ich spüre, wenn mir jemand was erzählt, wo der Schmerz steckt, wo die Blockade ist. Nennen wir es Blockade, weil hinter einer Blockade ist meistens Schmerz, ja. So. Und bei ihr war es was, ich, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich nenne ja auch keinen Namen, aber bei ihr war es eine Geschichte aus der Kindheit, wo sie eine Erfahrung gemacht hat, die sie dazu gebracht hat, alles selber machen zu müssen. Perfekt zu sein, alles machen zu müssen und zu wenig zu delegieren und ihr Wochenkalender war 80 Stunden voll. Das geht nicht gut auf die Dauer, ja, also. Und dieses, wir haben dann, also ich habe das gespürt, als sie erzählt hat, da ist was. Dann haben wir eine Aufstellung gemacht, eine systemische, und haben über die Aufstellung sind wir nochmal reingegangen und dann konnte sie genau das bearbeiten und loslassen. Und dann war der Raum da für ihre anderen Themen, weil sie hatte ja nicht nur das Thema, sondern sie hatte verschiedene Themen mitgebracht. Und dann gehen wir sukzessive die ganzen Themen durch. Das hat alles Raum und Zeit und da, in dem Coaching. Und dann machen wir am Ende, am zweiten Tag, einen komplett strategischen Umsetzungsplan. Der ist beim einen fein granuliert, beim anderen nicht so sehr fein. Das ist, hängt von der Person ab, die kommt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die nächsten Monate klar ist, was zu tun ist. Und da kommt keiner raus. Ja, da bin ich auch sehr umsetzungsorientiert. Und dann gehen die mit diesem Umsetzungsplan. Und bei ihr ist eine Last gefallen. Ich habe mit ihren Call gehabt. Wir machen dann auch ein Transfer-Coaching online meistens. Dann hat sie mir erzählt, ihr Leben hat sich verändert. Ja, sie ist mit einer Person mehr angeeckt, für die sie sehr viel übernommen hat, verständlicherweise, das fand die andere Person nicht so lustig, ja, aber ansonsten hat sie gesagt, auch das war gut, weil sie gemerkt hat, sie hat ein Standing und sie kann auch Nein sagen, ne, und sie war sowieso eine gute, ihr Team hat sie geliebt, also insofern hat sich das alles total erleichtert für sie. Sie hat gemeint, sie kommt jetzt zu den strategischen Aufgaben, weil meistens passiert es ja, wenn du als Führungskraft alles selber machst, bleibt ja die strategische Sache komplett liegen. Ne? Und sie hat gemeint, sie hat jetzt ihre Strategie, ihre Pläne, sie macht das alles und sie ist, also ich hätte ihr Leben verändert, hat sie dann gesagt. So. Und das ist, glaube ich, so ein Aspekt, dass eben dieser See, die Berge, ich gebe dann auch Zeit, am Nachmittag ein paar Schritte zu gehen. Wir gehen auch meistens selber ein paar Schritte. Wir gehen dann gemeinsam Mittagessen, dass wirklich Zeit ist für das wieder sich selber spüren, würde ich mal sagen, weil die hat sich da auch nicht gespürt. Die hatte was in ihrem Rucksack, haben wir ja alle irgendwo bis zum gewissen Grad, ne, was sie irgendwo so abgelegt und verdrängt hatte, was aber immer noch gewirkt hat.
Ja, oder sogar vielleicht die Zusammenhänge gar nicht
Das hat sie nicht
verstanden.
Gemerkt, genau. Nee, sie wusste, da ist zwar was, aber sie hat keine Ahnung gehabt, dass sie das heute noch so trägt, weil sie eben das genau sich so verhält, letztlich. Das ist ja so, wir haben was gelernt als Kind, eine Bewältigungsstrategie für etwas, was wir dann als Erwachsene weiter nutzen, obwohl die Gefahr gar nicht mehr da ist. Ne? So. Und damit verbaust du es dir letztendlich, machst du es dir selber schwer. Und es tut aber weh, da hinzugucken im ersten Moment. Deswegen sage ich, der Schmerz ist nicht so schön, aber der, wenn der dann da war, und dann bist du befreit danach. Und meistens haben sie alle ein bisschen Angst davor, dass es kurz weh tut, aber am Ende sind sie befreit. Und das ist dann viel schöner. Das ist wie so eine kleine Geburt sozusagen, sage ich dann immer. Ja? Ja. Das ist auch nicht so angenehm, aber danach ist es einfach da und die Transformation ist da letztlich. Ne? Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, weil viele ja im Business-Kontext kommen, aber ich glaube auch da vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, was das in ihrem Gesamtleben verändert.
Absolut.
Auch im Privatbereich.
Ja. Bei ihr war es auch ein klares Business-Thema, klar, ne? Also sie war eine eben unterm Vorstand, hatte super viele Leute zu führen und die war richtig gut und das Thema war woanders. Und oft ist es ja so, dass uns die ersten Lebensjahre prägen und wir gar nicht wissen, wie hängt das alles zusammen, ne? Mhm. Und deswegen ist es dann schon sinnvoll, da mal hinzugucken. Und die brauchte auch keine Therapie oder so. Das war eine Sache, wo sie dann gemerkt hat, da vermischt sie was. Manchmal vermischt sich da so irgendwas, ne? Und das wieder zu trennen und sauber zu sortieren, damit sie dann wieder Gas geben kann bei ihren Dingen, die ihr wichtig sind, das war dann die totale Heilung, ja.
Super.
Ja, es war echt cool, ja. Und ich freue mich dann, wenn ich Menschen so helfen kann und wenn ich das Gefühl habe, boah, die machen einen Riesenschritt, sei es in der Businessentwicklung, sei es, also es gibt ja ganz unterschiedliche Themen. Ich habe auch einen Steuerberater vor kurzem da gehabt, der wollte ein Business-Konzept machen für einen Bereich, zu dem er nie gekommen ist. Also es sind ganz unterschiedliche Sachen, aber oft hindert uns halt irgendwann. Wenn es uns nicht hindern würde, dann würde ich nicht zum Coaching gehen, ne? wenn alles läuft wie geschmiert. Und das ist dann schon sehr erfüllend, finde ich. Wenn man die Menschen an die Hand nehmen kann und mit ihnen gemeinsam die Blockaden löst, damit eben alles wieder frei und offen ist für die neuen Dinge, die sie vorhaben. Ja.
Super. Ich finde es so schön, wenn du so einen Einfluss auf Menschen hast und auch deren weiteren Lebensweg, weil da so viele Themen drauf hängen, ne? So wie es du vorher erklärt hast, wenn du Blockaden hast, und jetzt nehmen wir es mal rein auf den Körper, ne? Wenn du irgendwo eine Blockade hast und du ballerst da nur lang nur drauf rein, irgendwann hast du eine Verhärtung im Muskel oder richtig, hast einen Muskelfaserriss oder irgendwo, es bricht irgendwo sogar ein Knochen oder so. Und das ist ja im normalen Leben nichts anderes, deswegen ist es ja auch, also wir kennen das ja von unserer Arbeit auch, dass das sehr, sehr, sehr erfüllend ist, wenn du merkst, oh, schau her, da geht der Knoten auf, hier geht der Knoten auf, und auf einmal hast du das Gefühl jetzt, ja, wie läuft's, wie geschmiert.
Ja, 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 schön, ja.
Du hast gerade den See angesprochen und du hast ja gerade gesagt, so lang bist du noch gar nicht da. Wie ist denn das passiert, dass du gesagt hast, du, der Degernsee, der ist…
Also ich bin schon länger da, aber habe noch nicht so lange Coaching angeboten. Ja. Also da bin ich schon über 10 Jahre, und es war so, dass ich als junge Frau schon hier war mit meinem Sohn, und da war ich in Schaftlach quasi, und da war der Tegernsee, Moschner und Co. war dann immer so das, the place to be sozusagen, ja. Dann war ich viele Jahre in München und mit meinem Mann gemeinsam, wir haben auch eine Wohnung in München, weil der ist Arzt und hat eine Praxis. Habe ich dann irgendwann gemerkt, ich brauche zum Schreiben und zum Regenerieren in meinem Job einfach Natur. Und dann war für mich total klar der Tegernsee. Und dann haben wir erst hier oben am Berg gewohnt, und dann haben wir, jetzt wohnen wir eben unten direkt in Tegernsee am Wasser. Und das ist eine sehr inspirierende Umgebung. Also da habe ich auch all meine Bücher geschrieben hier am Tegernsee, weil es viel Kraft gibt und weil ich dann einfach auch, wenn ich 2 Stunden schreibe, gehe ich laufen oder auf den Berg und dann schreibe ich weiter. Also ich finde das sehr inspirierend. Und dann kam mir das mit dem Coaching am See, hat sich vor 1,5 Jahren so entwickelt. Und zwar hat mich einer angeschrieben über Instagram, lustigerweise. Und der meinte, er wird gern zum Coaching am See kommen. Dann habe ich gesagt, Coaching am See gibt es nicht, es gab es da nicht, das Produkt war in München. Ich habe in der Praxis meines Mannes, der ist in Brienner Straße, habe ich quasi auch Coaching-Räume, wo ich halt, weil das ist ums Eck vom Bahnhof, das war immer ganz praktisch so, ja. Und dann hat er gesagt, nee, er möchte gern zum Tegernsee kommen, und der war aus Bremerhaven. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, der kommt eh nicht, also Tegernsee ist ja super weit. Nee, er will mit dem Zug fahren, das dauert fast 12 Stunden, aber er kommt da. Und ich so, okay. Na, dann habe ich mir überlegt, will ich das? Und will ich das wirklich? Weil das sind ja meine Räume. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich könnte es ja mal probieren, weil warum nicht? Ne, dann muss ich nirgends hinfahren, bin da, wo ich es eh liebe, und kann den Leuten das geben, was hier schön ist. Ja, okay, und dann kam der wirklich 12 Stunden und mit dem Zug, und der war 2 Tage da, und der hat auch gemeint, boah, Sensation. Der hat eben das auch gesagt, meine Transformation beginnt schon hier, und da dachte ich mir, da scheint was dran zu sein. Ja, klar, ich wohne ja auch da, ne? Aber man macht sich das dann manchmal so gar nicht so ganz klar. Und dann dachte ich mir, hey, das könnte ein Konzept sein, warum nicht? Und ich nehme natürlich nicht viele Leute, ich kann nur 2 im Monat ungefähr nehmen, weil ich ja auch viel unterwegs bin. Und weil die Arbeit sehr intensiv ist, wie ich sie mache, ja, deswegen sind es immer nur ausgewählte Klienten. Aber das hat er mir quasi, hat mich da so hingeschubst. Und dann habe ich mir gedacht, das ist super, das mache ich jetzt. Und weißt du, danach gehe ich dann laufen oder sonst was. Also es ist für mich auch total, total angenehm, das Arbeiten so. Und ich arbeite auch gern mit einem Menschen. Also ich stehe gerne auf der Bühne und inspiriere Leute, reg sie zum Umdenken an. Aber ich arbeite auch gern sehr intensiv an einem Thema mit einem Menschen. Das ist dann auch eine ganz andere Qualität der Arbeit nochmal. Und so finde ich das eine ganz schöne Kombination insgesamt, gell? Und so kam der See, genau.
Ja, super. Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Das darf mich nämlich auch interessieren. Jetzt dadurch, dass du so viele Themen hast, die du ja irgendwo gleichzeitig bedienst, wo natürlich die Themen also die Themen sind ja irgendwo dieselben, die du irgendwo dann zwar immer klar auch anders darstellst, das ist eine Einzelbetreuung, ist was anderes wie ein Vortrag, aber hast irgendwie so, was du sagst, du hast so einen Favoriten oder machst du einfach alles gleich gern?
Also ich glaube, wo ich besonders stark bin, sind Vorträge und diese Einzelcoachings. Mhm. Ja. Was ich auch mache, sind Workshops und Trainings, klar. Das ist auch was, was gut ist, aber wo, wenn ich jetzt sage, Favorit ist wirklich diese intensive Coachingarbeit und die Vorträge. Das sind so das, die Dinge, die mich besonders beflügeln, wenn man es mal so nennen will. Genau. Ja.
Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, gell? Dieses Thema Generation Z. Mhm. Das treibt ja doch sehr, sehr viele Menschen um. Vor allem, wenn man jetzt in Unternehmen schaut und eben die ganzen Führungskräfte anschaut. Warum?
Warum? Das ist eine gute Frage. Also ich kriege so Anfragen, deswegen kam es ja auch zu diesem Handelsblatt-Gastbeitrag von Menschen, die sagen, Frau Nickel, die Generation Z, irgendwie ticken die anders. Die haben eine andere Haltung zur Arbeit entwickelt. Wir wissen nicht, wie wir mit denen umgehen sollen. Ja? Und jetzt ist natürlich erstmal Punkt 1, nicht alle sind gleich. Also es gibt ja, der Generationsbegriff ist ja total strittig. Ne? Mhm. Gibt es ja welche, die sagen so ein Quatsch, es gibt doch gar keine Generationen. Wobei ich habe mich dem Generationsbegriff, ich finde den in Ordnung, um was zu erklären letztendlich, ne? Mhm. Weil es gibt schon in den verschiedenen Generationen gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Dinge, die erfahren haben, die schon die Generation prägen letztendlich. Ja. Und dann kann man trotzdem aber erstmal sagen, es ist keine Generation in sich homogen, die sind auch unterschiedlich, ja. Aber wenn man das jetzt alles mal vorwegnimmt, weil ich sage das immer bewusst dazu, weil ich anschließend immer wieder von Leuten Zuschriften kriege, ja, was sie sagen, die sind doch nicht alle gleich, man kann doch nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, kann man nicht. Aber trotzdem gibt's gewisse Tendenzen, nennen wir es mal so, ja. Und da gibt's halt viele Unternehmer, Führungskräfte, auch Mitarbeiter, die sagen, wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir machen sollen. Die sind so anders, die wir verstehen die nicht. Und dadurch, dass ich auch viele Jahre Recruiting mache und gemacht habe in großen Unternehmen und weiß, was wichtig ist, dass jemand zu einem Job kommt und bleibt, habe ich mich eben intensiver mit dem Thema beschäftigt. Und da kann man schon sagen, und das ist ja das, was ich vorher auch schon so ein Ticken angedeutet habe, junge Menschen können sich zum Teil, wenn sie gut ausgebildet sind, noch raussuchen. Es ändert sich auch gerade das wieder alles, ne, weil die wirtschaftliche Lage ist nicht so günstig, viele Unternehmen bauen ab. Aber wenn ich heute gut ausgebildet bin, habe ich schon ziemlich viele Möglichkeiten. Die Boomer gehen ganz plötzlich in Rente, hat auch keiner mitgerechnet, muss man sagen. Ja. Da werden große Lücken entstehen oder sind schon entstanden. Mhm. Und junge Menschen sagen halt auch, naja, Leistungsorientierung, so wie es meine Eltern gemacht haben, warum soll ich das tun? Ich kann mir hier in München sowieso keine Wohnung, kein Haus, kein irgendwas kaufen. Also die Zeiten haben sich geändert. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie in Ludwigshafen. Meine Eltern haben ein Haus gebaut. Ja, ich habe kein Haus hier in Bayern. Ja. Ich wohne in einer Mietswohnung am Tegernsee. Also das heißt, da hat sich schon vieles innerhalb von den Generationen geändert und es ist noch drastischer für junge Menschen geworden, denke ich. Somit sagen die, warum soll ich mich so überarbeiten, ja, bis hin ins Burnout womöglich, wenn ich doch sowieso vielleicht gar keine Rente mehr kriege, wenn ich die Wertschätzung nicht kriege und so weiter. Und dadurch kann man sagen, ändert sich so im Laufe der Generation auch die Haltung zur Arbeit. Ja. Und das heißt nicht, dass junge Menschen Arbeit nicht wichtig finden, aber sie sagen, es ist nicht das Lebenselixier.
Also die Priorität, ja, ist eine andere.
Richtig. Ältere zum Beispiel, die sagen, mein Job ist mein Leben auf gut Deutsch. Ne? Die haben auch nicht so oft gewechselt. Ja? Wenn ich meinen Mann nehme, der ist Babyboomer als Arzt, der hat immer das gemacht, Punkt. Ja? Und ist auch immer, der hat nie auf die Uhr geguckt oder so, sondern immer auch manchmal über seine Grenzen gegangen letztlich. Und junge Leute sagen, warum soll ich das tun? Ne? So, und dann, also das ist das Thema Bindung und das Thema, natürlich auch das Thema, dass es zu viel Auswahl gibt, eine Überauswahl. Ne? Du kannst, glaube ich, 20.000 Studiengänge studieren heutzutage. Ja, es war zu meiner Zeit auch noch anders. Also das heißt so, das ist ein Punkt und dann ist die Zeit immer schneller, dann bist du auf Social Media, das sind ja Social Media Natives, da wird sich dauernd verglichen, ne? Du weißt ja schon gar nicht mehr mit der KI, was ist jetzt echt, was ist nicht echt, sind die alle so schön und so schlank oder, ne? Also das heißt, die sind schon, das hatte ich nicht, ich habe auf der Straße noch gespielt damals, weißt du, also das sind krasse Herausforderungen, die jungen Menschen auch haben und dass das natürlich wirkt und dass das ihre Haltung zur Arbeit mitentwickelt, ist irgendwie auch logisch. Und Und die Unternehmen, die ich berate, sagen halt, ja, die gehen da, wollen da keine Überstunden mehr machen, die wollen das nicht. Und klar, man muss auch Grenzen setzen, aber da empfehle ich eben auch so diese coachende Führungskraft, die halt mehr auf die Beziehungsebene eingeht und auch klare Grenzen setzt, aber trotzdem versucht, den anderen Menschen zu entwickeln. Ja.
Welche Chancen entstehen denn mit der neuen Generation, mit der neuen Art und Weise, Arbeit vielleicht sogar zu leben? Weil das ist ja tatsächlich irgendwo ein Generationenthema, gell? Dieses Thema, so in gewisser Art und Weise sogar, zumindest in dem Bereich, so ein bisschen mehr Achtsamkeit,
ja,
ne? Weil du gerade sagst, ne? Ja. Also 80 Stunden woher, ja, wo immer vielleicht nicht. Vielleicht kriegen wir es heute mit 50 Stunden hier, ja, aber mit ein bisschen mehr auf mich hören, mit ein bisschen mehr Arbeit an Ernährung, ja, an Fokus etc.
Ja.
Ja. Was siehst du denn für Chancen?
Also der Untertitel meines Buches ist ja, wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt. So. Und auf den Kopf stellen kann positiv und negativ sein. Positiv daran ist sicherlich, wir brauchen junge Menschen. Junge Menschen haben neue Ideen. Ja? Und ich meine, es war schon immer so von Tausenden von Jahren, dass immer über die Jugend geschimpft wurde, die taugt nichts, das ist eine alte Leier. Dem will ich mich jetzt auch überhaupt nicht anschließen, sondern junge Menschen haben coole Ideen. Man muss sie auch einfach als Ideengeber sehen. Sie sind zum Beispiel sehr KI und technikaffin oftmals, ja. Nicht alle, aber auch da, das zu nutzen, was sie mitbringen, ne? Und die Ideen. Und ich sage zum Beispiel in Unternehmen, was könnte man denn machen, auch als ganz kleines Unternehmen? Man könnte einen jungen Menschen mit einem älteren als Duo zusammentun, ja, und jeder profitiert von seinen Stärken. Ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht so fit in der Technik, in den Medien. Mein Sohn, der ist ITler, ja, der hilft mir dann zum Beispiel. Ne, so. Und ich stehe dazu, dass ich da nicht, es ist auch nicht meine Spezialisierung, aber warum sich nicht gegenseitig unterstützen und das Beste draus zu machen, darum geht es doch. Also nicht zu sagen, die sind so, die sind so, sondern das zusammen. Und ich glaube, da können wir viel von jungen Leuten lernen.
Und was ja sowieso notwendig ist, weil wenn diese ganzen Babyboomer jetzt dann die nächsten Jahre rausgehen, ne, wo geht das ganze Wissen hin?
Richtig.
Also das muss ja, dieser Transfer muss ja stattfinden und es muss ja irgendwo gelebt werden, weil wenn nicht, dann wird die Firma,
ja,
je nachdem mit welcher Intensität, wird es entweder die Wand touchieren oder da halt voll dagegen fahren.
Ja.
Ja, ist ganz, ganz spannend. Ich finde das, da kann man ja ewig drüber ratschen. Was mich noch interessiert, gerade auch dein Umgang so mit Stress, weil jetzt haben wir es ja oft genug gesagt, ja, du bist früh unterwegs, du hast echt viele Dinge am Laufen. Und du hast vorher im Vorgespräch gesagt, es kommt jetzt noch was dazu. Also genau, wenn du gern möchtest, darfst du das auch nochmal erklären.
Ja, genau. Also ich habe mir, also zum einen, was dazu kommt und dann beantworte ich gerne die andere Frage auch. Durch diese Coachings am See und auch durch meine Vorträge über Change wird mir immer mehr bewusst, wie wichtig Psychologie ist.
Mhm.
Und ich arbeite als Coach, gut, ich habe Wirtschaftsmediation studiert, da war auch Psychologie natürlich mit dabei. Ich merke immer mehr, wie wichtig das ist und wie wichtig das auch ist, da profundes Wissen zu haben. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, wenn es um Veränderung geht, dann spielt die Psyche einfach eine große Rolle, weil Leute haben Widerstand, das Mindset ist ein Thema, bin ich offen, bin ich fixiert und wie gehe ich mit sowas um? Also ich rede jetzt nicht von Schnittstellen, von Prozessen, sondern immer vom Menschen letztlich. Es geht bei mir immer um Führung und um Menschen. Und irgendwie habe ich ja damals, habe ich ja vorher schon gesagt, als im Jurastudium schon fand ich die Psyche der Straftäter spannender und irgendwie habe ich mir jetzt gedacht, Mensch, du könntest doch eigentlich Psychologie studieren, ja. Mein Mann hat schon wieder gedacht, boah, bist du völlig crazy, der ist Psychologe und Psychiater. Ja. Und dann haben wir überlegt, gibt es postgraduiert und das gibt es aber in Deutschland nicht. Also in Deutschland, da musst du einen Bachelor machen, da musst du einen Master machen, da musst du Stochastik, Statistik, also die ganze Mathe. Und das, also da glaube ich, das geht nimmer bei mir, ja. Das war, also das ist jetzt nicht das Thema, sondern ich möchte ja das pragmatisch da fortsetzen, wo ich als Coach auch ansetze. Naja, und dann habe ich mir überlegt, okay, Psychologie ist cool, postgraduiert, ich könnte ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, so einfach darf es ja dann auch nicht sein, ich studiere in England.
Ja.
Ja, weil ich habe mir gedacht, ich möchte mehr internationale Keynotes halten, also wenn ich Englisch auf Englisch studiere, dann wird es besser und dann muss ich einfach Englisch lesen, englische Vorlesungen hören. So, und jetzt habe ich quasi mich eingeschrieben in der Universität in England, das Ganze läuft online das meiste, da gibt es dann so Peer Groups und Discussion Groups und so weiter, aber ich werde jetzt im Februar, so wie es aussieht, Psychologie studieren.
Stark.
Um das Wissen, was ich habe, noch weiter zu vertiefen, vielleicht auch neue Inspirationen zu bekommen. Da ist Mental Health ein Thema. Hm. Da ist das Thema Verhaltenspsychologie ein großes Thema. Wie verhalten wir uns? Warum? Motivation. Also eigentlich ist das, was ich tue, die ganze Zeit schon mehr Richtung Psychologie als Richtung Recht. Ja. Ne? Ist so. Also so. Und insofern freue ich mich da drauf und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil jetzt wieder die Schulbank zu drücken und was neu zu lernen. Ich musste jetzt schon so einen Englisch-Test machen. Das hat mich schon an die Grenzen meiner Nerven gebracht, weil du da irgendwie ein Upper Intermediate haben musst und dann musst du deinen Laptop filmen, deine Ohren scannen, also tausenderlei Zeug machen, damit du das überhaupt machen darfst. Aha. Ja. Und dann wirst du gefilmt die ganze Zeit. Das ist auch ein Stresstest und so. Also es war brutal aufregend. Insofern begebe ich mich da jetzt wieder in ganz neue Fußstapfen sozusagen. Genau. Also das ist das, was jetzt ansteht. Jetzt weiß ich deine erste Frage, nimm was
genau, wie du selber mit dem Thema Stress umgehst.
Genau. Also für mich ist es so, mein Anker, meine Dockingstation ist der Tegernsee. Mhm. Ja. Und ich merke, wenn ich hier draußen bin, dann geht bei mir einfach ein Raum auf, da habe ich Luft zum Atmen, es ist meine Docking, da tanke ich auf. Und was mache ich? Also ich gehe laufen, ja, ich bin jetzt nicht die Superjoggerin, ich laufe auch langsam, aber für mich ist so ein Lauf durch den Wald, der bringt mich total runter und bringt mich auch wieder auf neue Ideen. Mhm. Also das heißt, in der Natur sein, am See zu sein, ist für mich die größte Kraftquelle. Ich meditiere auch, wobei das gelingt mir mal besser, mal schlechter, also manchmal geht's ganz gut. Was ich jetzt versuche, ist immer auch so Dankbarkeitsübungen morgens als Ritual, aber das mache ich auch nicht regelmäßig, also ich bin da nicht so ein ganz tolles Vorbild, ja. Mhm. Wobei ich jeden Morgen immer dankbar bin, dass ich da wohne, wo ich wohnen darf. Das bin ich immer, ja. Aber für mich ist so die Kraft der Natur, das ist das, was mir am allermeisten hilft, ja. Ja.
Woran merkst du, dass es Zeit ist, einen Gang rauszunehmen?
Ja, wenn ich krank werde. Ja. Ne? Also wenn ich merke, ich bin schnell krank oder wenn ich merke, bei mir ist es zum Beispiel so, da ich ja vom Tanzen komme, sind die Knie so ein bisschen problematisch. Mhm. Bei mir melden sich die Knie, wenn irgendwas ist. Also der Körper zeigt dann seine Spuren oder weist mich hin, achte mal genau. Ja. Und wobei ich sagen muss, dass ich es eigentlich meiner Meinung nach ganz gut im Griff habe. Ich habe ja drei entzückende Enkelkinder mittlerweile. Mhm. Ja, der eine ist 7, der andere wird jetzt 5 und die dritte ist ein halbes Jahr. Und die zwei Jungs, die habe ich einmal die Woche, wenn es geht. Das genieße ich auch total, weil ich dadurch, dass ich schon quasi mit Ende 40 Oma wurde, ja, kann ich halt noch richtig coole Sachen mit denen machen. Ich gehe Skifahren dann mit dem am Hirschberg und so. Und also das ist für mich total cool. Und das möchte ich auch, weil ich wichtig finde, denen auch was mitzugeben. Der Kleine kommt jetzt in die Schule und ich habe zu ihm gesagt, Severin, die Oma, die geht jetzt auch in die Schule im Herbst, also im Februar schon. Wie, du gehst mit mir in die Schule? Sage ich, na, nicht mit dir, ich gehe in eine andere Schule, das heißt Universität, aber da lerne ich auch was. Boah, cool, Oma. Ja, das fand der dann auch so völlig überraschend. Und ich glaube, es ist gut, da auch Vorbild zu sein, auch für die Kleinen, ja, letztendlich. Ja. Und Familie ist mir sehr wichtig, mit meinem Mann Zeit zusammen zu haben. Und das sind auch alles Dinge, also weil du mich gefragt hast, was entspannt mich? Mein Mann entspannt mich auch, weil der ist das Gegenteil von mir. Also der ist eher introvertiert und ruhig. Wir ergänzen uns total super. Und da kommt auch Ruhe und Kraft einfach rein. Also ich glaube, Augen auf bei der Partnerwahl, kann man sagen, ist auch wichtig.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, also das, was du sagst mit die Kinder oder Enkelkinder, gell, ich konnte es voll unterschreiben. Weil, also erstens merken es wir natürlich selbst, gut, als Eltern natürlich nicht immer easy, aber wenn wir zum Beispiel miteinander spulen oder so, gell, da ist kein Handy dabei, gar nichts, da bin ich auch nicht vom Kopf her im Geschäft oder so, dann bin ich einfach da und das ist tatsächlich mit das Einzige, mit Ausnahme jetzt zum Beispiel vom Schwimmen, gut, Laufen.
Da geht's nicht anders beim Schwimmen. Ne?
Ja, ja, so, ja, aber das ist tatsächlich, irgendwie, das ist, du hast durch das, dass du das Wasser spürst, dass du keine anderen Geräusche im Kopf hast, außer dieses Wasser, das hilft, oder das tut mir sogar noch besser, wie das Laufen zum Beispiel. Ja. Aber es finde ich ganz spannend, weil es ganz wenige Dinge sind, wo ich sage, da kann ich so wirklich ganz weg mal vom Alltag. Und ohne, dass jetzt halt mega intensiv ist. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwas ganz Intensives im Sport machst, das ist ja mehr eine Ablenkung.
Ja, als, klar, genau. Mit Kindern kann man sich schön im Hier und Jetzt sein, ne? Weil die sind einfach noch zum Glück im Hier und Jetzt. Und wir sind ja schon wieder gedanklich übermorgen, was muss ich noch machen? Ne, so. Und ich merke auch, sich darauf einzulassen. Ich meine, als Eltern ist es natürlich nicht immer so ganz leicht, weil du halt auch einen Stress hast mit den Kindern. So als Oma ist
einfacher.
Es geht einfacher, ja. Ich war ja auch mal Mama und weiß, wovon ich rede. Aber jetzt, ich nehme das jetzt ganz bewusst wahr, um den Kindern was mitzugeben und sich zu kümmern, die Eltern zu entlasten und coole Sachen zu machen. Und ich genieße das total, weil das wirklich mich auch ins Hier und Jetzt bringt. Ich bin dann auch da, ne? Und das Handy habe ich zwar dabei, wenn irgendwas Wichtiges ist, aber das ist auch weg erstmal, ne? Das ist cool. Ja.
Von den Kindern können wir viel lernen.
Total, total.
Ja, und ich habe das auch, ich kriege das natürlich bei meinen Eltern oder bei meinen Schwiegerleuten auch mit, dass das Oma und Opa sei, ist doch nochmal irgendwie was anderes.
Total.
Das ist quasi, also du hast alle die Vorteile der Kinder, aber kannst wieder abgeben.
Ja, ja. Total praktisch, das stimmt. Das ist total cool, ja.
Schön. Du, zu deinen Büchern, dann wie grundsätzlich, weil du hast ja schon vorher gesagt, ne, das hat so einen, irgendwie so einen Flow entwickelt, ne? Dass du das, was du gerade eh behandelst in den Coachings oder bei den Vorträgen, dann auch in Bücher verfasst. Möchtest du ein bisschen was über dein aktuelles Werk erzählen?
Also das jetzige meinst du von der Generation Z? Ja, also das war so, das war nicht geplant, muss ich sagen. Ja, das war nicht, ich bin eine Strategin, ich plane sehr viele Dinge, aber ich werde auch manchmal vom Leben überrascht. Und zwar habe ich einen Gastbeitrag im Handelsblatt geschrieben und wollte dazu über meine Generation, die Generation X, reden. Also das sind die zwischen 1965 und 1980 Geborenen, also so Mitte 40 bis Ende 50-Jährigen jetzt heutzutage, genau. Und ich wollte was über meine Generation schreiben, weil ich, die Babyboomer gehen in Rente, die werden überall verabschiedet und hochgejubelt, tolle Boomer und so weiter. Und die Generation X ist so die Generation in between, die irgendwie alles, vieles noch am Laufen hält, ne, und nicht hinterfragt wird und vieles mitmacht. Und irgendwie oft auch sich nicht traut zu wechseln, weil sie denkt, sie ist schon zu alt oder, na, also das sind so ganz bestimmte Dinge. Da habe ich eine Metastudie über einen Soziologen in Auftrag gegeben, um zu gucken, wie ist denn die Generation X, wie tickt die denn und wie flexibel sind die, und das wollte ich in diesem Gastbeitrag erläutern, weil ich finde ohne X geht nichts, war mein Spruch dazu. Man muss auch die Älteren, oder die sind ja noch nicht ganz alt, ja, ich meine, auch wenn ich Ende 50 bin, muss ich wahrscheinlich noch 10 Jahre arbeiten, also ein bisschen Zeit ist ja noch so, und Mitte 40 noch 20 Jahre. Und dann habe ich den dahin geschickt und das Handelsblatt hat aber sofort gesagt, interessiert uns nicht, die Generation X ist nicht so wichtig. So. Die heißt auch vergessene Generation, lustigerweise, also es passt ganz gut, ne? Und dann haben die aber gemeint, aber was uns schon interessieren wird, wären die jungen Leute, können Sie dazu auch was schreiben? Die Z. Dann habe ich mir gedacht, naja, klar kann ich das, aber will ich das? Und dann dachte ich mir, naja, gut, wenn ich ein Drittel über die X schreiben darf und 2 Drittel über die Z, dann wäre das okay. Dann meinten die, ja, das wäre super. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich diesen Gastbeitrag, und dann wusste ich aber nicht, wann der veröffentlicht wird. Und das Handelsblatt, ich bin jetzt ja nicht bekannt oder so, also die machen das dann irgendwann. Also du kriegst es eigentlich gar nicht mit, wenn du es nicht per Zufall merkst. Ja. Dann hat mir einer auf LinkedIn abends um 9 vor der Veröffentlichung, ich wusste es nicht, hat er mir eine Mail geschrieben, Frau Nickel, endlich spricht es mal jemand aus. Sensationell, Ihr Gastbeitrag. Also wusste ich, die Leser vom Handelsblatt haben den wohl schon und morgen kommt er raus. Ja. So, dann ging der Shitstorm los. Also, es gab Nachrichten wie, Oma, halt die Klappe, du dumme Kuh. Also wirklich alles. Ja, es gab einen Heiratsantrag. Ja. Also einer wollte mich heiraten, ohne Schmarrn. Und es gab auch eine Morddrohung. Da wäre ich schon beinahe zur Polizei Bad Wiessee, habe schon überlegt, ob ich da jetzt was machen muss. Ich habe es dann gelassen. Ich habe hunderte von Zuschriften, ganze Schulklassen haben mir geschrieben im Ethikunterricht. Also das war ein Thema, was abging wie Harry. Ja. Oh, wow. Das haben wir überhaupt nicht gedacht. Ich hatte eine Einladung bei Markus Lanz. Ich konnte leider nicht hin, aber der hat es aufgegriffen. Das Thema. Ich war in Stern TV. Also es war wirklich krass. Und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, was hinter dem Thema steckt. Und offensichtlich ist es ein Thema, über das wir reden sollten. Ne? Weil so oder so, es ist eine Debatte, die wichtig ist. Wie verstehen wir Arbeit? Was ist Arbeit für uns? Welche Haltung haben wir zur Arbeit und so weiter? Naja, und dann war ich echt überrascht. Ja. Und dann kam aufgrund dessen ein Literaturagent auf mich zu. Der hat den Handelsblatt Gastbeitrag gelesen und hat gesagt, ob ich dazu nicht ein Buch schreiben will. Dann habe ich gesagt, nö. Das, was hier schon abgeht, ich brauche da. Dann hat er mich aber davon überzeugt, wie wichtig das ist, diese Debatte zu führen. Ja. Und er hat gemeint, das könnte ein Thema sein, weil das so gesellschaftlich relevant und wichtig ist, dass ich sogar ein Bestseller werde. Und damit hat er mich dann gekriegt. Ja, dachte ich mir, okay, Spiegel-Bestseller habe ich noch nicht in meinem Repertoire. Sowas kannst du auch nicht planen. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, verstehe, ich denke drüber nach. Und so kam es dann, dass wir dieses Buchprojekt gemeinsam gemacht haben und dass es dieses Generation Z-Buch gab. Also es war nicht so geplant, aber es ist total, ich stehe zu dem Thema, ich lasse jetzt über meinen Soziologen zur Gen Alpha wieder forschen, weil die Kleineren, die jetzt ja teilweise auch schon als Azubis dieses Jahr auf den Arbeitsmarkt kommen, wo müssen wir uns darauf einstellen, ne? Also ich finde es ein ganz wichtiges Thema und es ist auch, passt für mich auch gut zu dem Thema Veränderung. Man, es sind veränderte Arbeitswelten, veränderte Haltungen zur Arbeit, also insofern fand ich dann, dass es mein Portfolio gut ergänzt hat, aber es war nicht geplant und so kam dieses Buch zustande. Ne? Und das hat dann auch wiederum eine Welle losgeschlagen, also Fernsehauftritte, Zeitung, viele Vorträge dazu, weil halt viele Unternehmen da auch wirklich einen Bedarf haben. Ne? Wie gehen wir denn jetzt um? Und zuerst wollte mein Literaturagent das Buch Generation Weichei nennen, ja? Worauf ich dann gesagt habe, nee, das machen wir nicht, das ist eine reine Abwertung, weil ich will nicht nur abwerten, ich will auch Lösungen liefern. Und das war dann auch mein Ansatz. Das Buch heißt jetzt Verzogen, Verweichlicht, Verletzt. Das ist natürlich auch mit einem kleinen Piekser, aber verziehen kann man sich nicht selbst. Da wissen wir schon, da gibt es welche dahinter, die das gemacht haben, ne? Nämlich die Eltern. Und verweichlicht und verletzt und dann eben wie die Generation Z die Arbeitswelt auf den Kopf stellt und uns zum Handeln zwingt. Und das fand ich auch provokant, aber der Sache mehr gerecht sozusagen. Und was mir halt wichtig war, ist, natürlich erzähle ich viele Geschichten von Unternehmen, von Führungskräften, von Mitarbeitern im Unternehmenskontext, wie die Generation Z tickt, welche Erlebnisse es gibt. Und dann gibt's aber auch ein Drittel im Buch, wo mir wichtig war, Lösungen zu beschreiben. Wie gehen wir denn jetzt damit um? Weil nur zu meckern bringt ja letztendlich auch nichts. Wir müssen wissen, wie kriegen wir die jetzt, ne? Und das hatte mein Agent so nicht geplant. Er fand's aber dann gut. Und das war, glaube ich, auch das, was das Buch dann in sehr viele Unternehmen gebracht hat, dass die gesagt haben, die Führungskräfte, das kaufen wir jetzt, weil da sind auch Lösungen drin. Und deswegen kommen auch die Vorträge dazu, ne? Weil nur über jemand herzuziehen oder eine Debatte anzuregen, ist schön, aber ich bin ja Beraterin und Coach, ich will ja auch Lösungen anbieten. Ja. So war es mit dem Buch, genau. Krass.
Hat das Buch dann auch so polarisiert wie...
Also der Gastbeitrag war fast noch krasser, muss ich sagen, weil da war ich ja gar nirgends in den Medien, das Buch auch, also das ging auch ab wie Harry, klar. Ja. Also es waren auch, ich kriege immer noch Zuschriften, ne? Also wenn ich irgendwo ein Interview habe oder ich werde immer noch eingeladen für Artikel, für Interviews, fürs Fernsehen und dann gibt's schon wieder Polarisierungen. Ne? Also es ist halt ein Thema, was sehr stark polarisiert, aber ich finde es auch wichtig, in Deutschland zu polarisieren und trotzdem respektvoll miteinander umzugehen, ne? Und nicht zu sagen, die wird jetzt gleich abgewatscht deswegen, sondern zu gucken, wie können wir denn eine Debatte respektvoll führen. Ja.
Das haben wir jetzt tatsächlich öfter in die Podcasts gehabt, dieses Thema, wie gehst du denn im Thema Diskussion miteinander um oder in Debatten, ne? Dass das halt, dass nicht alles nur schwarz und weiß ist und dass es nicht nur eine Sichtweise gibt. Das, glaube ich, ist schon was wir mittlerweile so ein bisschen vermissen bei uns, ne? Dass alles irgendwo sofort in eine Richtung gedrängt wird, ohne dass man sich mal differenziert die Thematik anschaut.
Richtig.
Und mal erst einmal hinterfragt, warum kommt derjenige denn zu dem Schluss, vielleicht einmal nachfragt.
Ja. Wir haben schnell eine Meinung zu was, genau. eine verurteilende Meinung.
Ja, und schnell eine Schublade offen, gell?
Richtig,
und, und sich dann, und das vermisse ich am allermeisten, sich dann nicht mal in die Situation des anderen begibt.
Richtig.
Also mal zu sagen, na, wo kommt denn der her? Was hat der gerade für eine Thematik? Warum denkt er so?
Ja.
Weil dann gehen mir ja selbst wieder Lichter auf. Und deswegen finde ich es so wichtig, ne, dass so hier eine Bücher erscheinen, dass man sagt, du, man kann sich ja mal kritisch mit Themen auseinandersetzen. Horst ja eben hat ja nichts in erster Linie mit einer du hast es vorher so schön gesagt,
Abwertung.
Danke, mit einer Abwertung zu tun.
Naja, aber du glaubst nicht, also ich bin jetzt ja nicht, weißt du, ich bin kein Politiker, keine Politikerin, die so in der Öffentlichkeit ist, aber du glaubst nicht, was da abgegangen ist, ne? Also, das muss, also meine Agentur hat noch gesagt, Susanne, bist du sicher, du hältst das aus? Dann sage ich, was denn? Naja, da wird was passieren, ne? Und das kannst du ja vorher gar nicht planen, gell? Also du weißt ja nicht, wie du damit dann umgehst, gell? Und das war schon heftig, ja.
Wie ging's dir damit? Wie bist du damit umgegangen dann?
Also ich muss sagen, was mich am allermeisten getroffen hat, waren nicht die Fremden, die gesagt haben, dumme Kuh, weil die kennen mich nicht. Ne? Also es gibt ganze Nickel-Bashing-Seiten auf verschiedenen Formaten und Plattformen. Also was es da alles gibt, das ist unglaublich. Also das hat mich schon so ein bisschen getroffen, aber gar nicht so schlimm. Was mich aber noch mehr getroffen hat, waren Kolleginnen, die neidisch waren. Also es gibt so viele Speaker, die hätten gerne Spiegel-Bestseller, ja. Und da habe ich wieder mal gemerkt, dass Frauen nicht unbedingt nur Frauen unterstützen, sondern es gab welche, die haben wirklich angefangen, gegen mich zu arbeiten, ja. Das hat mich verletzt. Also diese Leute, die Morddrohung fand ich jetzt auch nicht sonderlich lustig, aber das habe ich dann auch gedacht, komm, vergiss es, oder der Heiratsantrag, mein Gott, ja, da kannst du ja nicht mehr ernst nehmen, ne? Aber so diese Bashing-Sachen, ja, das war nicht schön, aber dann dachte ich mir, okay, aber die Leute regen sich auf, die befassen sich damit, und ich habe am Anfang auch auf jede Mail versucht zu antworten, da hatten mir Leute teilweise 3 Seiten geschrieben, dann habe ich kurz zurück, danke für ihre Meinung und so, und dann haben die sich aufgeregt, dass ich nur einen Satz schreibe, dann habe ich nicht mehr geantwortet, weil du kannst ja das alles überhaupt nicht. Das war das so extrem so, aber das war nicht so schlimm, also ich glaube, das habe ich gut ausgehalten. Für mich waren eher die, mit denen ich bekannter war, die mich wirklich kennen und wissen, wie ich ticke, wie die dann, Neid musst du dir halt erarbeiten, kann man nur sagen, ne? Und das fand ich dann schon irgendwie unangenehm. Also da, in so Zeiten, wo du selber in der Krise bist, das war ein bisschen wie eine Krise, obwohl es eine Erfolgskrise war irgendwo, zeigt sich aber auch, wer zu dir hält und wer eigentlich sich dann wieder aussortiert. Also sortierst ja dann immer wieder auch aus, gell? Und das war eher das, was ein bisschen bitter war, muss ich sagen.
Ist spannend, gell? Ich habe das schon gemerkt damals, als ich als Leistungssportler internationaler unterwegs war, aber jetzt auch, wenn wir mit der Firma internationaler unterwegs sind, die Gespräche jetzt vor allem mit Menschen irgendwie aus den USA oder sowas, komplett anders. Und du, wenn du irgendwas auf die Strecke bringst, oder es geht jetzt gar nicht in erster Linie um unseren, der Umgang unter Athleten miteinander, ne? Wenn es bei einem ist nicht ausgegangen, der andere hat da, weiß ich nicht, Weltbestzeit abgerockt, hey, die haben es, war klar, die haben ihr Rennen analysiert, haben sie es auch nicht geil gefunden, dass es nicht so gut gelaufen ist, aber die sind zu dem hier, haben den gratuliert, haben sie mit dem gefreut, gell, also teilweise dann auch fortgegangen, hast sauber die Bude abgerissen und alles war gut, und danach hat sich jeder um sich selber gekümmert, so ungefähr. Ich habe das auch mitgekriegt, tatsächlich, das war in die USA, wir waren in Texas, gewisse gerade angekommen, zum Ironman Texas, und ich habe mir gedacht, na, irgendwo müssen wir jetzt kurz, ich brauche einen Espresso, weil langer Flug und dann nur untertags, also wir mussten ein bisschen Zeit überbrücken. Und dann sind wir an einem Starbucks vorbeigekommen. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, was dort, wissen wir jetzt schnell, was wir kriegen, das Hotel war, also ja, die Wohnung war gleich daneben, haben wir gesagt, was da, springen wir schnell rein. So, dann ist da einer vorgefahren mit einer Karre, das kannst du dir nicht vorstellen, der hat zum Aussteigen, hat er eine Treppe ausfahren lassen müssen, dass er überhaupt runtergekommen ist.
Ja, Wahnsinn.
Du und wir stehen da gerade am Rausgehen, und dann haben wir mitgekriegt, wie Passanten da vorbeigegangen sind, und die haben den angebrüllt, aber vor Freude, und gesagt, Alter, herzlichen Glückwunsch, echt? Geil, wie hast du das geschafft, Respekt und was weiß ich. Was sagst, wow, hey, bei uns hättest du wahrscheinlich nur die Vollfotzen gekriegt.
Richtig.
Ja, gut Borisch. Ja. Warum der mit so einem Truck rumfährt, ja, weil das halt nicht, genau, in die Zeit passt, oder warum er sich das überhaupt machen kann. Und das ist, diesen Unterschied da teilweise auch länderabhängig, finde ich schon spannend. Also wir haben das Thema jetzt auch öfter mit ein paar erfolgreiche Unternehmer gehabt, wo wir mitbekommen haben, was außenrum gerade so passiert. Und da auch, je erfolgreicher gerade die Themen, umso krasser außenrum. Das ist spannend, ja.
Ja, das ist ein super Beispiel, und das kann ich total bestätigen. Also in Deutschland, wir dürfen den Leuten was gönnen, ne? Ja. Und wir dürfen uns mitfreuen und nicht immer nur neidisch sein. Mhm. Ja? Also man kann ja sagen, ich hätte es auch gern. Das ist ja in Ordnung. Ja. Aber letztendlich dann aus dieser inneren Verzweiflung, weil man es nicht hat, den anderen fertig zu machen, bitteschön nicht.
Ja, vor allem, wenn ich verstehe das, den Sinn dahinter nicht, weil wenn ich es doch gern hätte, dann kann ich hingehen und fragen, hey, wie hast du das geschafft?
Genau, ja, aber das setzt ja wiederum eine Reflexionskompetenz voraus und eine innere Größe, dass du das tust. Ne? Ja. Das ist einfach zu sagen, so ein Idiot.
Ja.
Damit, ne, kriegst du keinen Schmerz.
Das stimmt.
Weißt du?
Also Leute, reflektieren, achtsam sei. Wenn du Lust hast, darf ich nur 3 Fragen stellen.
Gerne.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Was hätte ich gerne mehr? Ich glaube, ich hätte gerne mehr noch innere Ruhe. Innere Ruhe und so die, das noch mehr, diese Kraft der inneren Ruhe und bei sich ankommen. Da merke ich manchmal schon noch, das hat Vor- und Nachteile, dass ich ein bisschen getrieben ab und an bin, ne? Dass ich das möchte und das möchte, weil ich natürlich auch neugierig bin, aber diese innere Kraft und innere Ruhe, das denke ich, könnte ich noch mehr gebrauchen, ja. Mhm.
Wird es schon besser?
Ja.
Ja.
Es wird mit der Zeit besser, wenn man sich damit beschäftigt und sich selber als wichtig nimmt. Und ich glaube, man muss halt auch gucken, was ist Temperament, ne? Weil ich jemand bin, der einfach immer aktiv und innovativ ist. Und trotzdem aber auch die Kehrseite, wichtig, zur Ruhe zu kommen, das sacken zu lassen, Dinge auch mal loszulassen. Das sind halt so die beiden Ebenen, die dann wichtig sind. Aber es wird besser, ja. Definitiv.
Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Also ich möchte gerne in Erinnerung bleiben, so als Role Model, als Vorbild für gelebte Veränderungen, dass es möglich ist, sich immer wieder neu zu erfinden, dass es möglich ist, egal wo du herkommst, was du hast, was du mitbringst, das Beste draus zu machen. Ich will nicht sagen, dass jeder vom Tellerwäscher zum Millionär wird, das finde ich ein Quatsch, ja, aber ich glaube, mit einer offenen Haltung, mit einer gewissen Disziplin und mit einer Vision, mit einer Leidenschaft können wir wahnsinnig viel erreichen im Leben. Und das möchte ich gerne, dass Menschen das für sich entdecken und dass sie ihre Schätze eben entdecken und verfolgen und selber aufblühen, ja.
Ja, mega. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je in der Zeit, in der wir gerade leben.
Ja, ja.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Du, das ändert sich auch immer wieder. Für mich ist schon ein erfülltes Leben, wenn ich auf meiner Terrasse sitze und auf dem See gucke. Das ist für mich total erfüllend. Der See ist jeden Tag anders. Mal gibt's Wellen, mal ist er spiegelglatt. Da denkst du, siehst die Kirche von Bad Wissee sich im See spiegeln. Ja? Dann ist er mal bewölkt. Du siehst den Sonnenbüschel überhaupt nicht mehr, weil alles dicht ist. Dann klärt sich's wieder auf. Dann, also dass es für mich erfüllt ist, mit sich zu sein, in der Natur zu sein, quasi das nötige Kleingeld vielleicht auch zu haben, dass man sich gewisse Dinge leisten kann, das gehört auch dazu. Ja.
Die gewisse Freiheit.
Die Freiheit, genau. Also für mich sind ganz wichtige Werte Freiheit. Ja. Also das Leben so gestalten zu können, wie ich es möchte. Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen Tag meine Enkelkinder, dann arbeite ich halt am Abend noch ein paar Stunden, wie auch immer. Also das, die Flexibilität und die Freiheit. Ne. Und das bringt für mich sehr viel Erfüllung mit sich. Wenn ich diese Rahmenbedingungen habe, dann kann ich das so gestalten, wie ich möchte und dann und was Sinnvolles auch zu tun. Also ich denke, Menschen zu unterstützen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu entwickeln, gibt mir sehr viel Sinn und das erfüllt mich auch. Ja. Und dann aber einfach auch nur wieder auf den See zu gucken, ist auch sinnvoll.
So frei nach dem, wie hat das, glaube ich, Arnold Schwarzenegger hat das mal gesagt, okay, be useful.
Be useful, ja, ja genau. Ja, das wollen wir doch alle sein. Ja. Ne? Irgendwie wollen wir doch gebraucht werden. Ne? Ja.
Schön. Mhm. Susanne, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich wirklich gefreut, dass du heute da bist. Und dass du dir, wie nochmal in deinem intensiven Alltag, dass du dir Zeit rausgeschaufelt hast, dass du halt da sein darfst.
Danke also, für die Einladung. Ich habe mich so gefreut, dass du mich eingeladen hast und dass wir es jetzt geschafft haben. Und ich fand es ein richtig schönes Gespräch. Auch danke, dass du so tolle Fragen gestellt hast.
Ja, danke schön. Du hast sie mir quasi fast in den Mund gelegt. Susanne, danke dir.
Sehr gern.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.